Ja, auch von mir einen ganz herzlichen guten Morgen an diesem wunderbaren Sommertag. Er sitzt mal wieder im Gefängnis. Und das, obwohl er sich nichts anderes hat zu Schulden kommen lassen, als anderen Menschen von Jesus zu erzählen. Aber das hat einigen der Frommen, die auch ziemlich Einfluss hatten, nicht gefallen. Und sie haben dafür gesorgt, dass er aus dem Weg geräumt wird, aus dem Verkehr gezogen wird und ins Gefängnis geworfen. Von wem rede ich? Paulus, wisst ihr natürlich. Apostel Paulus. Und man könnte ja denken, dass die Situation ihn mächtig frustriert und deprimiert in eine persönliche Krise geworfen hat. Aus dem Verkehr gezogen, ging ja auch nicht so nebenbei, geschlagen, gedemütigt, gefesselt, jetzt in diesem Loch. Und was macht der Kerl? Der ist so gar nicht frustriert. Der ist so gar nicht deprimiert. Das, was er jetzt außerhalb des Gefängnisses nicht mehr tun kann, seinen Auftrag erfüllen, das macht er jetzt einfach im Gefängnis. Er erzählt seinen Mitgefangenen von Jesus, er erzählt den Wärtern von Jesus und erlebt, wie die zum Glauben finden. Der macht einfach das Beste aus seiner Situation. Und noch etwas tut er. Er schreibt Briefe. Und das sind ganz besondere Briefe. Einer von diesen Briefen ist so positiv, so optimistisch, dass es sich tatsächlich lohnen würde, eine ganze Predigtserie darüber zu machen. Was mache ich, wenn es mir schlecht geht? Wie finde ich da trotzdem noch zu einer positiven Lebenseinstellung? Er jammert dort nicht. Er überlegt auch nicht, alles hinzuschmeißen, sondern er schreibt, wie toll es ist, dieses Leben mit Jesus. Er schreibt davon, wie sehr es sich lohnt, Jesus tatsächlich zum Zentrum und zum Mittelpunkt zu machen, so wie wir es gerade gesungen haben. Und wie viel Freude das Ganze macht und dass wir uns auf gar keinen Fall diese Freude rauben lassen sollen. Dieser ganze Philipperbrief an diese Gemeinde ist er gerichtet, strotzt geradezu von Lebensfreude, von Glaubenshoffnung und Glaubensmut. Und Paulus kann da sagen, das Thema von heute, Perspektive auf dem Weg zum Ziel, denn Christus ist mein Leben und das Sterben für mich nur Gewinn. Und das war nicht nur so dahergeredet. Der musste tatsächlich damit rechnen, dass er demnächst hingerichtet wird. Und in dieser Situation schreibt er, Christus ist mein Leben, Sterben für mich nur Gewinn. Und dieser Brief, der zeigt so überdeutlich, wenn wir keine Angst mehr haben vor dem Tod und auch nicht vor dem Sterben und auch nicht vor allem, was davor kommt, dann können wir wirklich leben. Und ja, es wird, ja, Paulus hat sich, möchte es nochmal sagen, entschieden, das Beste aus seiner Situation zu machen. Und wie das aussieht, das schreibt er im Kapitel 3 des Philipperbriefes und da möchte ich heute ein paar Verse ins Zentrum stellen, die Verse 12 bis 16, aber wegen dem Zusammenhang lese ich uns jetzt ab Vers 10. Und da heißt es Philipper 3, Verse 10 und 11, um Christus allein geht es mir, ihn will ich immer besser kennenlernen. Haben wir gerade auch gesungen, ich will dich kennen. Und dann sagt er, was dieses Kennenlernen beinhaltet. Ich will die Kraft seiner Auferstehung erfahren, aber auch seine Leiden möchte ich mit ihm teilen und mein Leben ganz für Gott aufgeben, so wie es Jesus am Kreuz getan hat. Dann werde ich auch mit allen, die an Christus glauben, von den Toten auferstehen. Christus besser kennenlernen in seiner Kraft leben und ihm nachfolgen, ihm immer ähnlicher werden, das erzeugt in ihm Freude, Lebensmut, Lebenshoffnung, Lebensfreude. Das ist die Vision, für die er lebt und eben nicht mit zusammengebissenen Zähnen, da muss ich irgendwie durch, mit Ach und Krach werde ich es schon schaffen, sondern wirklich mit ganz viel Gelassenheit, mit Hoffnung, mit Lebensmut, mit Freude. Und dann kommen diese Verse, um die es heute gehen soll. Dabei ist mir klar, dass ich dies alles noch lange nicht erreicht habe und ich noch nicht am Ziel bin. Doch ich setze alles daran, es zu ergreifen, weil ich von Jesus Christus ergriffen bin. Wie gesagt, meine lieben Brüder und Schwestern, ich weiß genau, noch bin ich nicht am Ziel angekommen. Aber eins steht fest, ich will vergessen, was hinter mir liegt und schaue nur noch auf das Ziel vor mir. Mit aller Kraft laufe ich darauf zu, um den Siegespreis zu gewinnen, das Leben in Gottes Herrlichkeit. Denn dazu hat uns Gott durch Jesus Christus berufen. Wir alle, die wir auf dem Weg zum Ziel sind, im Grundtext steht hier, wir alle, die wir vollkommen sind, wollen uns so verhalten. Paulus redet also davon, wie er seine Jesus-Nachfolge gestaltet. Und er verwendet dafür zwei Bilder. Diese zwei Bilder möchte ich euch ein bisschen vorstellen. Das eine ist etwas versteckt, das andere ist ganz offensichtlich. Zuerst geht es um das mehr versteckte Bild, einfach weil es zuerst kommt, in Vers 12. Doch ich setze alles daran, es, nämlich das Ziel zu ergreifen, weil ich von Jesus Christus ergriffen bin. Und das Bild, das da dahinter steckt, ist das Bild eines Werkzeugs. Ergriffen, um zu ergreifen. Das klingt zuerst mal kompliziert, aber wenn wir uns ein Werkzeug vorstellen, ich habe euch da mal ein bisschen was mitgebracht, dann ist das eigentlich ganz einfach. Eine Grillzange kommt jetzt wieder zum Einsatz bei diesem schönen Wetter. Eine Grillzange an sich kann gar nichts tun. Ist einfach nur ein Werkzeug. Aber ein Werkzeug, das eine Bestimmung hat. Ein Werkzeug, das zum Einsatz kommen kann. Und zwar dann, wenn ich sie ergreife, dann kann diese Grillzange auch greifen. Auch ergreifen, das Grillgut. Oder was auch immer ich da damit transportieren möchte. Und das steckt so hinter diesem Satz, ich setze alles daran, das Ziel zu ergreifen, weil ich von Jesus ergriffen worden bin. Für andere Tätigkeiten gibt es natürlich andere Werkzeuge. Wenn ich eine Nagel aus einem Brett ziehen will, dann ist vielleicht diese Grillzange nur ganz bedingt geeignet. Dann nehme ich lieber sowas hier. Geht einfacher, geht besser. Zum einen Schraube reindrehen. Ergreife ich ein anderes Werkzeug, damit es in meiner Kraft arbeitet? Wäre das hier, Schraubenzieher? Wahrscheinlich nicht verkehrt. Was habe ich noch? Ja, für manche Tätigkeiten braucht es sogar eine Schere. Nicht mir mal ganz angenehm, aber auch ein wichtiges Werkzeug. Oder den hier. Gott hat für alles seine Werkzeuge, seine menschlichen Werkzeuge geplant, gemacht und er möchte sie einsetzen, er möchte sie greifen, damit sie wieder ergreifen. Im Epheserbrief, da heißt es, denn wir sind Gottes Schöpfung, wir könnten auch sagen, seine Werkzeuge. Er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen, damit wir die guten Taten ausführen, die er für unser Leben vorbereitet hat. Und das ist der erste Nagel, den ich heute einschlagen möchte bei euch. Du hast einen Auftrag. Du bist von Gott gemacht, um etwas zu tun, um etwas zu verändern, um etwas zu bewerkstelligen in seinem Reich. Er möchte dich da dafür ergreifen, er möchte dich da dafür einsetzen. Und unser Paulus hat das ja erlebt, vielleicht wie sonst keiner von uns an Dramatik das erlebt hat. Er wurde wirklich ganz mächtig ergriffen, als er auf dem Weg war, damals nach Damaskus. Er hieß noch Saulus und da erschien ihm Jesus in einer so heftigen Art, dass es ihn buchstäblich umwarf, dass es ihn vom Pferd warf. Er konnte nicht mehr sehen, wer er war. Er blindet von der Herrlichkeit Gottes und seine Begleiter mussten ihn ans Ziel nach Damaskus führen. So mächtig war er ergriffen worden. In Damaskus lebte ein Christ mit Namen Hananias und diesen wies Gott dann an, geh zu diesem Paulus, leg ihm die Hände auf und mach ihn wieder sehend. Der Hananias war alles andere als begeistert, weil Paulus war nicht nur irgendjemand, dieser Saulus war nicht nur irgendjemand, er war der Christenverfolger schlechthin dieser Zeit, berühmt und berüchtigt dafür, Christen ausfindig zu machen, auszuliefern, dass ihnen genau das passiert, wo Paulus jetzt gerade drinsteckt. Er hatte also allerhand Einwendungen, aber Gott sagte zu ihm, Apostelgeschichte 9, Vers 15, geh trotzdem zu ihm, denn gerade ihn, also den Saulus, habe ich mir als Werkzeug auserwählt, damit er meinen Namen in aller Welt bekannt macht, bei den nichtjüdischen Völkern und ihren Herrschern, ebenso wie bei den Israeliten. Gott ergreift immer wieder Menschen. Paulus war ja nicht der Einzige. Es ist so ein Prinzip Gottes, dass er auf dieser Welt durch Menschen wirkt. Natürlich ist Gott souverän, kann er alles tun, kann er vom Himmel aus alles managen. Er braucht uns nicht. Und trotzdem hat er sich dazu entschieden, Menschen zu gebrauchen, um in seinem Auftrag und in seinem Willen unterwegs zu sein und eben durch Menschen auf dieser Welt zu handeln. Es war Mose, der das Volk Israel aus Ägypten führte. Mose hat das Meer geteilt. Mose hat diese Wunder angekündigt und irgendwo in Gang gesetzt. Noah sollte eine Arche bauen. Die fiel nicht vom Himmel. Die hat Noah gebaut in mühevoller Arbeit über viele, viele Jahrzehnte. David hatte den Auftrag, einen Riesen mit einer Steinschleuder zu besiegen. Die Frage ist, welchen Auftrag hast du? Kennst du ihn? Ansonsten darfst du dich danach ausstrecken und ihn kennenlernen. Gott versorgt Menschen durch Menschen. Und das ist bis heute so. Ich denke das immer wieder auch bei Zeugnissen, wenn sie kommen. Zum Beispiel, wenn da jemand davon Zeugnis gibt, dass er in einer großen finanziellen Not war, dass er nicht wusste, wie er irgendeine Rechnung, eine wichtige, bezahlen soll. Und dann findet er in seinem Briefkasten einen Umschlag mit genau diesem Geldbetrag. Habe ich nicht nur einmal gehört, in abgeänderter Version, dieses Zeugnis. Und er dankt Gott und er lobt Gott und er gibt Zeugnis davon über die Versorgung Gottes. Wunderbar. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Gott nicht im Himmel eine Gelddruckmaschine angeworfen hat, diesen Betrag gedruckt hat, in einen Umschlag getan, einen Engel geschickt und der dann in den Briefkasten geworfen hat. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es anders lief. Dass Gott ein Werkzeug gefunden hat, ein menschliches Werkzeug, das sich ergreifen ließ von Gott und das bereit war, diesen Betrag in einen Umschlag zu tun und dort einzuwerfen. Gott möchte auch durch uns zupacken auf dieser Welt und das ist keine Ausnutzung oder Ausbeutung. Das ist zutiefst sinnerfüllend. Und befriedigend, kann ich aus meinem eigenen Leben euch auch sagen, es gibt eigentlich nichts Großartigeres, als zu erleben, wenn der lebendige Gott einen ergreift und gebraucht. Wenn wir als seine Werkzeuge einen Unterschied machen dürfen. Und so dürfen wir seine Greifer sein, seine Zange, manchmal, wenn es nötig ist, vielleicht auch sein Hammer. Vielleicht auch sein Pflaster. Sein Pflaster oder seine Medizin für eine geschlagene, für eine geschundene, für eine leidende Welt. Eine kranke Welt. Und es ist so ein Prinzip, je besser wir die Hand Gottes kennen, die uns ergreifen möchte, umso besser liegen wir auch in seiner Hand, umso besser kann er uns einsetzen, kann er seine Kraft auf uns übertragen, damit wir in seinem Sinne unterwegs sein können. Es ist wichtig, in der Hand Gottes zu sein und in der Hand Gottes zu bleiben. Sonst funktioniert das mit dem Greifen nicht. Die Zange kann es nicht aus sich selbst. Jesus beschreibt diesen Sachverhalt in einem anderen Gleichnis, das ihr alle kennt. Johannes 15 heißt: Bleibt fest mit mir verbunden und ich werde ebenso mit euch verbunden bleiben. Denn eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Früchte tragen, sondern nur, wenn sie am Weinstock hängt. Ebenso werdet auch ihr nur Frucht bringen, wenn ihr mit mir verbunden bleibt. Das ist das Bild. Fest verbunden, fest in der Hand unseres Gottes, fest verbunden mit Jesus, ergriffen von ihm, bekommen wir dann auch Anteil von seiner Lebenskraft, von seiner Kraft und von seinem Saft, könnte man vielleicht sagen, mit dem Beispiel von der Rebe. Wir werden versorgt mit allem, was wir brauchen, damit wir Werkzeuge sein können. Und deshalb ist es auch so wichtig. Und deshalb lohnt es sich auch immer wieder, Zeit in diese Gemeinschaft mit Gott, in seiner Gegenwart zu sein, seine Nähe und seine Verbindung zu suchen, zu investieren. Wir werden davon profitieren, wir selbst und die Welt. Und das zweite Bild in unserem Text, das ist ja ganz offensichtlich, das Bild eines Langstreckenläufers. Es gehen ja gerade die Leichtathletik-Weltmeisterschaften in den USA zu Ende. Heute ist, glaube ich, der letzte Tag. Und ich finde es schon immer wieder beeindruckend, solche Meisterschaften. Was wird da an Kraft, an Investition, an Zeit, an Training, an Disziplin investiert, um an so einem Lauf teilnehmen zu können und natürlich auch eine der begehrten Medaillen zu gewinnen. Und das ist das Bild, das Paulus verwendet, wenn er sagt: Wie gesagt, meine lieben Brüder und Schwestern, ich weiß genau, noch bin ich nicht am Ziel angekommen. Das Ziel haben wir erst im Himmel erreicht. Aber es gibt es. Und er sagt jetzt: Eins steht fest, ich will vergessen, was hinter mir liegt, und schaue nur noch auf das Ziel vor mir. Mit aller Kraft laufe ich darauf zu, um den Siegespreis zu gewinnen, das Leben in Gottes Herrlichkeit. Denn dazu hat uns Gott durch Jesus Christus berufen. Paulus führt uns hier so vor Augen, wie sehr es sich lohnt. Ja, so ein Lauf, der kostet Kraft. So ein Lauf, der ist anstrengend, manchmal möchte man vielleicht aufgeben, manchmal ist man vielleicht gestolpert, manchmal liegt man vielleicht in der Pfütze, man hat keine Lust mehr. Aber Paulus sagt: Hey, es lohnt sich. Es gibt ein Ziel und es gibt einen Preis, den es zu gewinnen gibt. Und Paulus sagt: Erschreckt nicht vor allem, was kommt. Lasst euch nicht aufhalten, behaltet dieses Ziel im Blick, lauft darauf zu. Und dann führt er einen Punkt aus, und das finde ich interessant. Es gibt ja so vieles, was uns abhalten kann, ans Ziel zu kommen. Euch fällt bestimmt auch eine Menge ein, also ich könnte eine ganze Liste aufführen, darum soll es jetzt nicht gehen. Warum nimmt Paulus ein einziges Ding und sagt: Genau da davon sollt ihr euch nicht abhalten lassen? Und deshalb denke ich, weil dieses eine so viel Kraft hat. Und das ist unsere Vergangenheit, beziehungsweise das Hängen in der Vergangenheit. Wenn er da sagt: Ich will vergessen, was hinter mir liegt, und schaue nur noch auf das Ziel vor mir. Vergessen, was hinter mir liegt, als ein wichtiges geistliches Prinzip. Ich muss euch sagen, mir fallen eine ganze Menge Bibelstellen ein, die genau das Gegenteil sagen. Die sagt: Vergiss nicht. Wir haben ja alle eine Vergangenheit. Und diese Vergangenheit, sie hat uns geprägt. Sie hat uns zu den Menschen gemacht, die wir heute sind. Und wenn Paulus hier sagt: Ich vergesse alles, was hinter mir ist, dann meint er nicht, dass wir unsere Vergangenheit verleugnen, uns grundsätzlich von ihr verabschieden müssen, weil da gibt's ja so viel Positives auch, für das wir dankbar sein können. Und das Erinnern an das Gute, was wir schon erlebt haben, vor allen Dingen auch an das Gute, was wir mit Gott erlebt haben, das kann uns immer wieder Mut geben, Zuversicht geben, darauf zu vertrauen. So wie es Gott in der Vergangenheit gut gemacht hat, so wird es auch in der Gegenwart und in der Zukunft gut machen. Und ich denke, diese Glaubenshoffnung, dieser Glaubensmut, der kommt auch in Psalm 103, Vers 2, dieser bekannten Stelle so zum Ausdruck, wenn der David sagt, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Die andere Seite, das Gute nicht vergessen. Gott hat sogar Feste für Israel angeordnet, in denen es darum geht, dass sie sich erinnern und dass sie das feiern, was Gott an Wundern und an Gutem getan hat für sie als Volk. Wie er sie immer wieder aus dem Schlamassel geführt hat, wie er sie immer wieder versorgt hat, wie er ihnen immer wieder eine neue Chance gegeben hat. Uns ist das Abendmahl als Erinnerungsmahl gegeben, ausdrücklich. Jesus sagt, das tut zu meinem Gedächtnis. Erinnert euch daran. So gibt es manches, das wir eben nicht vergessen sollen. Wir dürfen auch aus unseren Fehlern lernen. Ist ja auch was ganz Wichtiges. Wenn Paulus hier sagt, ich vergesse, was hinter mir liegt, dann meint er das alles nicht. Dann meint er ein Hängenbleiben in der Vergangenheit. Dann meint er damit, dass er kein Gefangener seiner Vergangenheit sein möchte. Und wenn unser Denken eben permanent und immer nur um das kreist, was gewesen ist, dann hindert uns das, in die Zukunft zu schauen, und dann tut uns das nicht gut. Es ist wie beim Autofahren. Wir wissen, dass jedes Auto braucht einen Rückspiegel. Und in der Fahrschule lernt man schon, dass man immer wieder einen Blick in den Rückspiegel werfen muss. Bevor man überholt, bevor man eine Spur wechselt, muss ich wissen, was hinter mir los ist, damit ich die richtige Entscheidung für jetzt und für die Zukunft treffen kann. Einen Blick, vielleicht auch zwei Blicke in den Rückspiegel ist wichtig und gut. Ein Problem wird es dann, wenn ich meinen Blick gar nicht mehr loslöse von dem Rückspiegel. Wenn ich nur nach hinten schaue, dann kann ich nicht mehr nach vorne fahren oder es wird einen Unfall geben. Der Kopf, das Hauptaugenmerk muss nach vorne gerichtet sein. Und dann dürfen wir immer wieder natürlich und sollen auch Blicke nach hinten werfen. Viel Gutes hat Israel erlebt, viele Wunder hat Israel erlebt, aber der Prophet Jesaja sagt zu ihnen im Auftrag Gottes, doch ich, also Gott, sage euch, hängt nicht wehmütig diesen Wundern nach. Wunder haben große Kraft. Hängt nicht wehmütig diesen Wundern nach, bleibt nicht bei der Vergangenheit stehen, schaut nach vorne, warum? Denn ich will etwas Neues tun. Ich will etwas Neues tun, sagt Gott. Sagt er auch zu uns als Personen, sagt er zu uns als Gemeinde. Ich will etwas Neues tun. Ja, die gute alte Zeit. Also ich denke, vor allen Dingen die Älteren unter uns sind hier herausgefordert. Wie schön und vielleicht wie viel besser war doch manches früher. Ja, das waren noch Zeiten. Jakob, als man sich bei dir im Haus getroffen hat, gell? Als die Brüder kamen aus Stuttgart, aus Zuffenhausen, mächtige Botschaften verkündet haben, man sich versammelt hat, den ganzen Sonntag bis tief in die Nacht hinein Seelsorgegespräche geführt haben. Das war halt noch was. Die gute alte Zeit, ich habe sie nicht mehr erlebt, aber die Zeit des alten Gemeindehauses in der Forststraße. Leute, was haben wir alles gemacht? Was haben wir alles Gutes erlebt an Gemeinschaft, an Dingen, die wir auf den Weg gebracht haben, die wir zusammen gemacht haben. Das alles ist schön und gut, aber wir dürfen nicht darin hängen bleiben. Und mal ganz ehrlich, die gute alte Zeit war auch nicht nur gut. Und Gott ist eben kein Gott des Stillstands. Er möchte Neues schaffen und er möchte Menschen bis ins hohe Alter gebrauchen als seine Werkzeuge, um mit ihnen Neues anzupacken. Und das möchte ich hier für jung und alt auch sagen. Gott hat etwas vor mit dir. Er hat etwas vor mit uns als Gemeinde. Und da ist das Alte gut und wichtig auch. Das Neue kann nur kommen, weil das Alte da war. Das Neue baut auf das Alte auf. Aber lasst uns nicht das Alte festhalten und darüber das Neue verpassen. Aber es ist ja nicht nur die gute alte Zeit, die uns fesselt, die uns in Beschlag nehmen möchte. Das vielleicht noch größere Problem sind doch die schlechten Erlebnisse, die negativen Erfahrungen, die Verletzungen überall da, wo wir federn lassen mussten, wo wir unsere Blütenblätter verloren haben. Ereignisse, die wehtun. Und da fordert uns Paulus heraus, versöhn dich mit deiner Vergangenheit. Versöhn dich mit ihr, damit du einen Punkt setzen kannst. Damit du dich nicht immer um das drehen musst, was dir jetzt gerade noch wehtut, was schiefgelaufen ist, wo der andere Umstände, andere Menschen sich an dir versündigt haben, wo du ungerecht behandelt wurdest. Man kann ja da so richtig in eine Spirale kommen, die einen gefangen hält, die einen niederzieht. Natürlich ist es wichtig, ist es gut, sich seinen Verletzungen zu stellen. Diese Blütenblätter nur unter den Teppich zu kehren, ist nicht die Lösung. Zeit heilt auch keine Wunden. Meine Erfahrung, die ich immer wieder mache. Manchmal ist Zeit notwendig, um ein bisschen Abstand zu bekommen. Ja, damit es nicht mehr ganz so frisch ist. Aber Wunden heilt etwas anderes. Wunden kann unser Gott heilen und er hat uns ein Mittel gegeben, ein geistliches Mittel, was wir anwenden können, ein Pflaster, eine Medizin, die manchmal bitter schmeckt, aber um die wir letztendlich nicht herumkommen. Und das ist Vergebung. Wenn Menschen dir Unrecht getan haben und du es nicht schaffst, davon loszukommen, dann sagt Jesus, es hilft alles nichts. Du musst vergeben. Lass dich von mir ergreifen, damit ich dir Kraft schenken kann, auch Menschen zu vergeben und dich mit Umständen, mit ungerechten Situationen, mit allem, was dir da widerfahren ist, zu versöhnen. Vergeben kostet was, tatsächlich. Das geht nicht nur nebenbei. Ich weiß, dass das ist von hier vorne so schnell, so einfach, so logisch gesagt. Und es ist so schwer immer wieder, das umzusetzen, den anderen wirklich aus seiner Schuld zu entlassen. Das heißt, eigene Rechte aufzugeben, ganz bewusst aufzugeben. Ich habe ein Recht, dass er das wieder gut macht. Aber ich fordere es nicht ein. Ich gebe ihn frei und werde dadurch selber frei. Das sagt Jesus. Und das braucht ab und zu mehrere Anläufe. Das gelingt nicht von jetzt auf nachher. Aber wenn wir diese Prozesse nicht angehen, dann werden Hass, Bitterkeit, Groll, Rebellion in unser Herz einziehen, werden uns gefangen nehmen und sie stehlen uns mit der Vergangenheit dann noch unsere Zukunft. Jesus wusste schon genau, warum er uns im Vater unser beten lehrte und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und Jesus hat uns das vorgelebt. Er hat erlebt, wie man ihm bitterstes Unrecht getan hat. Verlacht, verhöhnt, verleumdet wurde er, alleine gelassen, verraten, geschlagen haben sie ihn, bespuckt haben sie ihn, alles Böse haben sie ihm unterstellt. Und zum Schluss haben sie ihn an ein Kreuz genagelt. Und hängend an diesem Kreuz schafft es Jesus zu beten, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Oft wissen die Menschen gar nicht, was sie uns angetan haben. Ich würde mal behaupten, das Allermeiste ist nicht mit wirklich böser Absicht geschehen. Und trotzdem hat es verletzt. Massiv verletzt. Jesus ist gestorben an seinen Verletzungen. Aber er sagt, Vater, vergib ihnen. Und als er dann aussprechen konnte, es ist vollbracht, da war diese Vergebung mit beinhaltet. Auch Paulus, der diese Zeilen schrieb, musste üble Schläge einstecken. Auch er wurde verfolgt, missverstanden, geschlagen, da ins Gefängnis geworfen. Man hat ihn gesteinigt. Man dachte, er sei tot, er war es dann noch nicht ganz. Auch er hat massiv erlebt, wie man ihm Unrecht getan hat. Aber er sagt, ich will vergessen, was hinter mir liegt und schaue nur noch auf das Ziel vor mir. Kann uns das ein Beispiel sein? Alles, was uns voranbringt, was uns ermutigt, was uns Hoffnung gibt, an das sollen und dürfen wir uns erinnern. Aber das, was uns lähmt, was uns gefangen nimmt, was unsere Gedanken, unser Innerstes bindet, was uns daran hindert, das Ziel im Blick zu haben und darauf zuzulaufen, das sollen wir vergessen. Wir dürfen uns auf das konzentrieren, was Gott noch mit uns vorhat. Und wir dürfen uns neu in seine Hand legen, damit er uns greifen und ergreifen kann als seine Werkzeuge. Das sagt Paulus. Und jetzt noch ganz kurz ein dritter Gedanke, der im letzten Vers steckt. Da sagt er, so viele nun vollkommen sind, das ist jetzt Elberfelder, das ist jetzt nah am Grundtext, lasst uns darauf bedacht sein. Also lasst uns so leben. Und wenn wir so leben, nochmal kurz, ergreifen lassen, zupacken, aufs Ziel ausgerichtet leben, Gottes Auftrag annehmen, umsetzen, das ewige Leben im Blick haben, die ewige Belohnung, das heißt vollkommen im biblischen Sinn. Aber wir verstehen heute unter vollkommen ein bisschen was anderes, als damals unter vollkommen verstanden wurde. Vollkommen ist ja für uns perfekt, fehlerfrei. Wenn was vollkommen ist, dann gibt es an dem nichts auszusetzen. Und wenn es heute nichts dran auszusetzen gibt, dann gibt es das auch morgen und übermorgen nicht. Vollkommen ist perfekt. Seine absolute Größe. Vollkommen im biblischen Sinn ist aber relativ. Wenn was gerade jetzt in diesem Moment und in dieser Situation passt, dann ist es vollkommen. Vollkommen ist durchaus steigerungs- und entwicklungsfähig. Aber der momentane Zustand ist in Gottes Augen und aus seiner Sicht vollkommen. In ein paar Jahren und einige Schritte weiter auf dem Weg mag das wieder ganz anders aussehen. Und deshalb haben auch moderne Übersetzungen da andere Worte dafür gesucht. Also die Hoffnung für alle schreibt, statt vollkommen wir alle, die wir auf dem Weg zum Ziel sind. Stimmt schon auch, aber ich finde vollkommen ist noch, drückt es noch besser aus. Oder die Neue Genfer, wir alle, die der Glaube an Christus Geist zu geistlich reifen Menschen gemacht hat. Also immer dieser Entwicklungsprozess, der auch in Vollkommenheit lebt. Und ich möchte euch noch ein kleines Beispiel dafür geben, was Udo und ich erlebt haben am vergangenen Sonntag. Ein Beispiel für diese Vollkommenheit. Wir waren am Abend noch unterwegs nach Leichingen mit unseren Fahrrädern. Wir sind in die Eisdiele gesessen an so einem Tisch. Und dann kommt aus der Eisdiele heraus ein junges Großelternpaar mit ihrer Enkeltochter, weiß nicht, wie alt war sie, 3 Jahre vielleicht. Ein süßes, blondes Mädchen in einem hellblauen Kleidchen. Was hält sie in der Hand? Eine Tüte mit Schokoladeneis. Ich wusste genau, was kommt. Ich sah dieses Kind, ich sah diese Großeltern und ich wusste genau, was kommt und genau so kam's. Ich habe die Großeltern gefragt, ich durfte dieses Bild machen. Ich finde das einfach nur genial. Wisst ihr, dieses kleine Mädchen ist sowas von vollkommen. Die ist ganz genau richtig. Man hat sich gefreut, dass sie in ihrem Alter dieses Eis essen kann. Dass sie so viel Spaß daran hat. Das war doch völlig wurscht, ob dieser Mund verschmiert ist oder dieses Kleidchen. Okay, die Großeltern mussten es nicht waschen. Weiß nicht, wie wir als Eltern reagiert hätten. Aber irgendwo, dieses Mädel war für mich der Inbegriff von vollkommen. Ich hatte diese Predigt schon im Herzen und dachte, das muss ich fotografieren, das ist die Illustration dazu. Wenn dieses Mädchen in 10 Jahren sein Eis immer noch so isst, dann ist es nicht mehr vollkommen. Ja? Dann ist was schiefgegangen. Und so sagt Gott zu dir, wenn du auf dem Weg bist, dann bist du okay für mich. Miss dich nicht an allen anderen, wie weit die schon sind oder wie geistlich die schon sind oder wie reif die schon sind oder wie die ihr Leben im Griff haben. Wenn du dich ergreifen lässt von Gott und wenn du deine Schritte tust in deinem Tempo, dann sagt Gott, ist alles okay. Du bist vollkommen und komm, ich nehme dein Kleidchen, ich wasche es rein. Jesus ist am Kreuz gestorben, damit uns vergeben werden kann. Alles, was wir verbocken, er wischt unser verschmierten Mund. Vielleicht, wenn wir auch das eine oder andere falsch gesagt haben. Er wischt unser Kleidchen. Wichtig ist nur, nicht hängen bleiben, weitergehen, sich trennen von allem, was uns behindert, voranzukommen auf dem Weg zum großen, zum ewigen Ziel. Weil dort ist der Siegespreis, das ewige Leben, die ewige Belohnung. Und das sollten wir uns nicht entgehen lassen. Ich habe uns noch ein Lied mitgebracht, in dem es genau darum geht, ganz ähnlich wie das, was wir am Anfang gesungen haben. Ich finde es ja immer wieder erstaunlich, wie Gott auch so Einzelteile zusammenfügt zu einem guten Ganzen. Jesus sei die Mitte, Jesus sei das Ziel, heißt es. Es ist ein Gebet, ein gesungenes Gebet. Und vielleicht ist ja jemand hier, der diese Worte noch gar nie gebetet hat. Jesus, komm in mein Leben, sei du die Mitte, sei du das Zentrum. Dann lade ich dich ein, das heute bewusst zum ersten Mal zu tun. Und du wirst erleben, dass Gott dich ergreift, dass seine Kraft kommt, seine Heilskraft, seine Lebenskraft, dass du ein neues Ziel bekommst, einen neuen Auftrag für dein Leben, dass er dir deine Schuld vergibt und du wirklich ein neues Leben leben darfst. Jesus sei die Mitte, Jesus sei das Ziel. Das dürfen wir beten. Und gerne darfst du dann auch nach dem Gottesdienst noch auf mich, auf Kevin oder sonst eine Person deines Vertrauens kommen. Und wir zeigen dir gerne, was deine nächsten Schritte sein können, damit Gott das Urteil über dich hat, vollkommen. Ja, und vielleicht hast du ja dieses Gebet auch schon mehrfach gebetet. Ich muss euch bekennen, ich muss das immer und immer wieder tun. Das ist nicht fertig. Das geht immer weiter. Wir lassen uns einmal taufen, aber ich habe den Eindruck, wir bekehren uns ein Leben lang. Weil wir immer wieder den Kopf neu ausrichten müssen auf das Ziel. Und wenn es dir so geht, dass du sagst, ja, so eine Entscheidung, das wäre mal wieder dran, dann sind die nächsten 5 Minuten deine Zeit, deine 5 Minuten dafür. Und Gott wird auch dein Gebet ernst nehmen und wird es belohnen. Wir sollten uns nicht von Schuld, nicht von Versagen, nicht von Niederlagen, auch nicht von Erfolgen davon abbringen lassen, Jesus Christus und das Ziel immer wieder neu in den Blick zu nehmen. Wir haben Perspektive, tatsächlich. Wir dürfen ausgerichtet, fokussiert auf ein Ziel hinleben. Jesus sei die Mitte, Jesus sei das Ziel. Wir hören Andrea Adam frei.